Im heutigen Interview stellt sich Lukas Knapp, Geschäftsführer der DivTimer-App, vor, erklärt die neuesten Neuerungen zur DivTimer-App und seine persönliche Investitionsstrategie.
Herzlich willkommen beim Finanzilluminati-Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freu dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
Liebe Hörer des Finanzilluminati-Podcasts, es ist wieder soweit. Wir haben einen weiteren Mittwoch, ein weiteres Interview. Heute bin ich also nicht ganz alleine, denn dann geht das mit dem Interview mit sich selber halt nicht. Wir haben einen weiteren Gast, den Lukas von der App DivTimer. Lukas, grüße dich.
Hi Mirko.
Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat. Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist das Gesicht hinter der App DivTimer. Stelle dich doch ganz kurz einmal vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank auch von meiner Seite oder von unserer Seite fürs Team. Ich bin Lukas. Ja, du hast gerade gesagt, wir haben mit unserem Team die App DivTimer ins Leben gerufen. DivTimer, für die, die es nicht kennen, ist ein Tool für Aktionäre, Dividenden, Auszahlungstermine und verschiedene Auswertungen zu Dividenden für sein individuelles Depot zur Verfügung zu stellen bekommen.
Okay, ja, sehr schön. Jetzt habe ich persönlich die App DivTimer ja auch, so ist der Kontakt ja ein bisschen gekommen, weil ich die App selber schon eine ganze Weile nutze, weil ich es echt interessant finde, da meine Aktien, die ich neu gekauft habe, einfach einzutragen und dann zu sehen, wie viele Dividende ich in den nächsten Monaten so bekommen. Und das finde ich persönlich immer eine sehr motivierende Sache. Jetzt hast du ja schon ganz kurz angerissen, dass ihr ein ganzes Team seid, was hinter dieser App steht. Als ich jetzt mal auf eure Webseite geguckt habe, da war ich dann ein wenig erstaunt tatsächlich, wie viele Leute ihr seid. Vielleicht magst du ja ein bisschen mehr zu euch als Team sagen und welche Möglichkeiten es in eurer App sonst noch so gibt. Ich habe zum Beispiel gesehen, bei der Quellensteuerrückerstattung, da bietet ihr einiges an Hilfen an und vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
Mhm, gerne, ja. Also grundsätzlich, oder ich erzähle vielleicht einfach mal so grundsätzlich, wie es zu diesem ganzen Thema kam. Und zwar sind wir alle aus ja mehr oder weniger unterschiedlichen Bereichen zusammengekommen. Wir haben alle festgestellt irgendwann, dass wir uns für das Thema Börse, für das Thema Aktien und Dividenden interessieren. Und die ganz ursprüngliche Idee kam zwischen uns als Kumpel, sage ich mal, so zustande und hat sich dann einfach dahingehend entwickelt, dass wir gesagt haben, hey, wir sind an dem Thema interessiert und haben einfach damit angefangen, uns mit dem Thema Aktien zu beschäftigen. Und haben dann irgendwann festgestellt, dass es auch meine persönliche Strategie über das Thema Dividendeneinkommen ein bisschen was zu machen und haben dann einfach festgestellt, hey, ich bekomme bei keinem Tool, das es irgendwie am Markt gibt, so wirklich angezeigt, wann bekomme ich denn von welchem Unternehmen eine Ausschüttung? Und mein Gedanke dahinter ist so ein bisschen, dass ich einfach für mich sage, ich möchte ich nenne es mal passives Einkommen längerfristig für mich haben. Und dafür haben wir dann gesagt, ist es ja irgendwo wichtig, dass ich so ein bisschen planen kann, was kommt wann auf mein Konto, und dass ich da einfach so ein bisschen auch die Entwicklung sehe, wie war es letztes Jahr, was ist dieses Jahr, was ist nächstes Jahr, und haben daraus, aus diesem Gedanke, ist dann einfach diese App DivTimer entstanden. Für alle so im Nebenberuf. Genau, haben dann einfach aber gemerkt, hey, das ist doch mehr Arbeit, als wir ursprünglich mal angenommen haben. Und so ist das Team dann einfach ja nach und nach gewachsen. Wie gesagt, mittlerweile sind wir jetzt 7 Leute, wo jeder so ein bisschen seinen Verantwortungsbereich hat, dass das halt alles seinen Weg nimmt, genau.
Okay, sehr schön. Dadurch haben wir auf jeden Fall mal so einen kleinen Einblick bei euch bekommen. Und du hast auch gesagt, ihr habt das Ganze nebenberuflich gestartet. Ist das mit dem Nebenberuf dann immer noch so oder ist es teilweise schon so, dass ihr da jetzt auch in Vollzeit dran seid oder ist es weiterhin das nebenberufliche Hobby-Business, was ihr dort habt?
Nee, also es ist tatsächlich so, dass es für alle momentan noch im Nebenberuf läuft. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so arg lang möglich sein, weil es, ich habe es gerade gesagt, weil es einfach viel ist, was an Arbeit ansteht und ist aber momentan tatsächlich so, dass wir es alle im Nebenberuf machen. Genau, ja, wie gesagt, ich hatte es gerade gesagt, jeder hat so ein bisschen seinen Bereich, das sieht man auch, du hast gerade unsere Homepage angesprochen, unsere Website, da hat jeder so seinen Aufgabenbereich vom Thema Marketing übers Thema Datenverwaltung, übers Thema Programmierung, jeder bisher noch im Nebenberuf quasi als Hobby. Jetzt müssen wir halt einfach mal schauen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Es kann sehr gut sein, dass das Ganze aber längerfristig dann einfach auch als Hauptjob, sage ich mal, wird.
Wunderbar, danke für diesen Einblick. Jetzt stelle ich mir natürlich so ein paar Fragen. Ich sehe ja immer die App und ich sehe natürlich als Nutzer nur, was kann ich in der App machen und sehe nicht die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Wenn ich in so einen App Store reingucke, dann unterschätze ich, und das höre ich immer beim Frank Thelen, wir unterschätzen alle, was für eine Wahnsinnsarbeit dahinter so einer App liegt. Aber vielleicht kannst du uns da so ganz bildlich nochmal mitnehmen auf so einen typischen Arbeitstag, wenn du dann für DivTimer tätig bist? Was macht ihr da eigentlich? Also sitzt ihr da den ganzen Tag und tragt händisch die Dividendenzahlen der Unternehmen ein oder wie sieht das bei euch aus?
Lustig, dass du es ansprichst. So ist nämlich tatsächlich das Ganze ganz ursprünglich mal entstanden, dass wir, ich habe es gerade gesagt, aus dieser Grundidee das Ganze raus entstanden ist. So haben wir tatsächlich angefangen. Also wir sind wirklich da geguckt und haben uns angeschaut, einfach mal den DAX durchgeschaut und haben mal geguckt, hey, wann zahlt eine BASF die Dividende aus, wann ist das Ex-Date und wie sieht es bei der Allianz aus und so weiter und haben das tatsächlich ganz am Anfang uns für uns erstmal händisch aufgeschrieben und haben dann aber relativ schnell auch gemerkt, dass das nicht funktioniert, langfristige Lösung, und dann ist es ja auch so, dass es nicht nur beim DAX bleibt, sondern dass man einfach als Aktionär auch viele Aktien hat, die nicht nur in Deutschland sind, sondern eben, ja, in einem anderen Land. Und mittlerweile sind wir, wie gesagt, dann davon weggekommen, dass wir das alles händisch machen, sondern kaufen diese Daten von gängigen Datenanbietern einfach zu, also bekommen die bereitgestellt, und dann ist es so ein normaler Arbeitstag. Ich habe es gerade gesagt, wir haben alle, jeder so seinen Bereich, in dem er zuständig ist, und dann gibt's zum einen die Coder, die Programmierer, die App programmieren, neue Features, neue Funktionen einbauen. Dann haben wir jemanden, der für das Thema Datenmanagement zuständig ist. Also wie kommen die Daten von unseren Datenlieferanten in die App, in die Datenbank rein? Für die dann ab und zu eine Änderung haben. Jetzt ist es ja relativ häufig vorgekommen, auch während der Corona-Zeit, dass einzelne Unternehmen die Dividende geändert oder teilweise auch ganz gestrichen haben, dass solche Änderungen dann schnell auch in der Datenbank drin sind. Und dann bekommen wir auch relativ viele Kundenmails, wenn mit verschiedenen Anliegen, also wann gibt's welches neue Update, teilweise dann einfach auch, dass mal eine kleine Abweichung in der Datenbank drin ist, dass die korrigiert wird. Wir sind aber auch offen dafür, wenn ein Kunde uns sagt, hey, liebes Team, ich habe das Unternehmen XY in meinem Depot, das finde ich in DivTimer nicht, könnt ihr das bitte mal hinzufügen? Genau, und da gibt's einfach diese Bereiche und um die wir uns kümmern, genau.
Okay, ja, vielen Dank für den Einblick in euer tägliches Doing. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und mal wieder merken wir, hinter so einer App steckt doch eine ganze Menge an Arbeit. Nun habe ich natürlich auch noch die Frage, weil ich nutze die App jetzt ja auch schon eine ganze Weile und habe auch schon so das ein oder andere Update dort mitbekommen. Also ich freue mich ja inzwischen in der App auch darüber und alle anderen Nutzer tun das auch, dass wir nicht nur unsere Dividendenzahlungen sehen, sondern auch sehen können, was fällt da eigentlich an einer Steuer an. Vielleicht magst du uns mal so ganz kurz erzählen, wann wurde ihr eigentlich gegründet und was ist seitdem so passiert? Also wie hat sich eure App für den Nutzer dahingehend verändert?
Also ich hatte es gerade gesagt gehabt, diese ganz ursprüngliche Idee, das war wirklich, ja, da haben wir, wie gesagt, angefangen, das Ganze händisch zusammenzuschreiben. Das war wirklich nur ganz, ganz basic, dass wir gesagt haben, Unternehmen XY zahlt dann und dann aus, und das war es im Prinzip. Und dann haben wir das ist jetzt circa 2 Jahre her, dass diese ganz ursprüngliche Version veröffentlicht wurde, und haben dann nach und nach verschiedene Features dazu gebaut. Du hast gerade das Thema Steuer angesprochen, das bei uns implementiert wird. Und hier ist es auch so, das ist ja relativ kompliziert gewesen, das zu implementieren, weil wenn das Thema Steuern integriert wird, dann müssen wir hier, wenn man jetzt nur mal in Deutschland bleibt, da ganz, ganz viele Dinge berücksichtigen. Also das ist das Thema Quellensteuer. Dann ist davon ein Teil anrechenbar, ein Teil rückforderbar. Dann ist es das Thema Freistellungsauftrag, der individuell von Person zu Person unterschiedlich ist. Dann ist es das Thema Kapitalertragssteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, die alle in irgendeiner Weise in dieser Berechnung berücksichtigt werden müssen. Das heißt, das war ein Update, das uns relativ viel Zeit gekostet hat. Und dann haben wir, wie gesagt, einfach um diese Idee drumherum, wann zahlt welches Unternehmen aus, ganz viele Dinge mit eingebaut. Also es ist mittlerweile auch beispielsweise so, dass Ex-Dates berücksichtigt werden. Das bedeutet, wenn ich in der App auch eintrage, ich habe erst danach einem Ex-Date eine Aktie gekauft, dann wird diese Auszahlung nicht mit angerechnet. Und genau, wir arbeiten jetzt grundsätzlich momentan auch an einem sehr umfangreichen Update, das verschiedene Funktionen nochmal beinhalten wird. Zum einen wird es Verbesserungen beim Thema Design geben. Also wir haben grundsätzlich gesagt, wir wollen diese einfache, strukturierte Übersicht beibehalten, haben aber, denke ich, auf jeden Fall nochmal ein Design von der Bedienung her, nochmal ein super Upgrade damit. Haben dann das Thema, das ist uns sehr wichtig, Thema Login-Funktion jetzt mit eingebaut, beziehungsweise Cloud-Funktion. Bedeutet, es werden künftig, momentan ist es ja so, dass du die App nur auf einem Endgerät nutzen kannst. Und künftig wird es so sein, dass du dich in der App einloggen kannst. Ich sag mal wie zum Beispiel bei Instagram, keine Ahnung, und deine Daten da einpflegst und dann von einem anderen Gerät auch drauf zugreifen kannst, dass du damit dann einfach ein Backup hast und die App dann geräteübergreifend nutzen kannst. Genau, und was wir jetzt auch noch einbauen werden, ich will auch nicht zu viel verraten, aber was im neuen Update auch mit dabei sein wird, ist eine Filterfunktion, dass du dir als Aktionär quasi filtern kannst, hey, mein Depot besteht momentan aus dem, dem und dem. Hier passt meiner Meinung nach ein Unternehmen, ich mache ein Beispiel, ein Unternehmen aus den USA rein, aus dem Bereich Pharma, und ich möchte aber nur Unternehmen ab einer Dividendenrendite von 3% pro Jahr. Das ist genau auch noch ein Thema, das eingebaut werden wird. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Wie gesagt, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, dass auch bei unseren Nutzern die das Update auf Anklang treffen wird.
Ja, für mich klingt das Ganze auf jeden Fall sehr interessant, weil ihr löst damit ein Problem, nämlich das Problem, ich möchte meine Dividenden sehr übersichtlich und einfach zum einen filterbar haben, zum anderen natürlich aber auch dargestellt haben. Und da seid ihr, glaube ich, auf dem deutschen Markt tatsächlich mit einer App auch komplett alleine. Also ist ein relativ konkurrenzloses Modell. Und von daher denke ich, das wird auch einen sehr großen Anklang kriegen. Mhm. Jetzt haben wir wahrscheinlich viele von uns gemerkt, dass während der Corona-Zeit, du hast ja jetzt gerade schon mal angesprochen, auch im Finanzbereich um einiges mehr los war. Gewisse Artikel wurden häufiger aufgerufen. Viel mehr Menschen haben ein Depot eröffnet. Habt ihr denn da bei euch auf der App auch einen größeren Zusturm gemerkt an begeisterten Investoren?
Wir haben tatsächlich in den letzten Wochen gemerkt, dass wir mehr Kunden haben. Wir waren uns noch nicht zu 100%ig sicher, ob das nur am Thema Corona lag. Ich denke, dass es auch mit ein Thema war, dass einfach viele jetzt mittlerweile sagen, oder ja, viele im Homeoffice sind oder in Kurzarbeit oder keine Ahnung, zu Hause einfach sind und mehr Zeit haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und dann einfach, ja, durch Recherche oder Empfehlungen oder wie auch immer auf unsere App aufmerksam geworden sind und das einfach mal ausprobiert haben. Also tatsächlich, ja, ich glaube schon, dass wir dass das eine Auswirkung für uns gehabt hat in der Nutzerzahl.
Okay, sehr schön, freut mich natürlich, weil dann bin ich nicht ganz alleine in der App und habe ein paar Leute, mit denen ich mich darüber austauschen kann. Jetzt ist es in Deutschland natürlich so, dass viele Gründer, die jetzt ein Unternehmen halt auch gründen, auch den schnellen Exit suchen und gar nicht so lange in ihren Unternehmen bleiben wollen, sondern einfach nur teuer verkaufen möchten. Mhm. Wie ist denn dabei euch so die mittelfristige bis langfristige Planung? Also zum Beispiel, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Was darf vielleicht in 10 Jahren sein? Gibt es da schon Pläne?
Die Gedanken haben wir uns tatsächlich gemacht, auch wenn diese Grundidee einfach als, ja, ich sag mal, als Hobby entstanden ist, haben wir dann einfach nach und nach festgestellt, hey, dieses Thema, das braucht oder ja, das wollen ganz, ganz viele nutzen. Und wir haben trotzdem gesagt, wir möchten das jetzt nicht zu oder die App zu wahnsinnig viel Geld am Markt anbieten, sondern haben auch bewusst gesagt, wir wollen und das sind wir, denke ich, auch relativ günstigen Preis für die App verlangen, einfach so, dass wir sagen, es kostet einfach Geld, diese Daten zu pflegen, diese Daten zuzukaufen, und haben dann für uns gesagt, wo soll das Ganze hingehen? Wir möchten das auf jeden Fall am Markt so etablieren, dass es unter Investoren oder ich sag mal, ja, vor allem für Dividendeninvestoren, aber einfach für Aktionäre grundsätzlich einfach ein hilfreiches Tool ist, mit dem ich habe es gerade gesagt, diese Filterfunktion, die muss ja jetzt nicht nur für einen Dividendeninvestor ja interessant sein, sondern das kann ja auch jemand sein, der eine ganz andere Strategie verfolgt, aber nach gewissen Kriterien eine Aktie sich sucht und der dieses Tool dann trotzdem nutzt. Also das ist so unsere Planung, dass wir sagen wollen, wir wollen dieses Tool einfach für Aktionäre grundsätzlich am Markt etablieren und können uns aber auch durchaus vorstellen, dass wir das Ganze längerfristig machen. Also unser fester Plan ist jetzt nicht, dass das Ganze in 3-4 Jahren verkauft sein muss, sondern uns macht das Spaß, was wir tun. Wir bekommen viele positive Rückmeldungen von Kunden und es freut uns natürlich auch, wenn uns jemand schreibt, hey, genau das habe ich lang gesucht, super Arbeit, was ihr da macht, da freuen wir uns wirklich drüber. Und von daher ist das jetzt nicht die einzige Möglichkeit für uns, dass wir sagen, in 3 Jahren wird das Ganze verkauft, sondern wir können uns auch vorstellen, das Ganze längerfristig zu machen. Wie gesagt, nachdem wir dann hier dieses Produkt mal etabliert haben, werden wir dann auch mal sicherlich schauen, ob wir das Ganze auch in Österreich, in der Schweiz oder vielleicht auch noch größer in anderen Ländern auch etablieren können. Genau.
Schön, freut mich natürlich zu hören und freut wahrscheinlich auch jeden Schweizer und jeden Österreicher zu hören, dass er da auch entsprechende Möglichkeiten haben kann. Damit hast du mich auch gleich zur nächsten Frage gebracht. Ich selber kenne es ja natürlich auch, weil ich das hier, was ich mit dem Podcast mache, ja auch als Unternehmer mache und ich bin da schon in Deutschland so auf die ein oder andere Herausforderung gestoßen und habe auch Freunde, die international in anderen Ländern halt tätig sind und da vom Staat her ganz andere Vorgaben haben. Wie ist denn das so aus deiner Erfahrung? Du vertrittst ja bei euch den Posten des Geschäftsführers eurer App, eures Unternehmens. Wie ist denn Deutschland so als Land für euch? Ist das ein tolles Land, in dem man gründen kann? Was gibt es da so für Herausforderungen, mit denen ihr während eurer Gründungszeit eigentlich zu tun hattet?
Schwierige Frage, da jetzt eine gute Antwort drauf zu geben. Also ich muss sagen, für uns war es am Anfang sehr, sehr viele Dinge, die es zu beachten gibt. Sehr, sehr viel Bürokratie, also von Verträgen, die erstellt werden mussten, über Finanzamt, Steuerberater, Notar, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die es da zu beachten gibt, bis hin zu einer Gesellschafterversammlung, die man da einfach tun muss und die ja einfach einen relativ hohen bürokratischen Aufwand für uns dargestellt haben. Also ganz easy, wie ich es mir vorgestellt habe, war es nicht. Aber im Nachhinein auch umso interessanter, weil man natürlich auch extrem viel lernt. Und ja, letztendlich, mir persönlich geht es so, dass ich bei den ganzen Themen...
Ja, wunderbar. Dann klingt alles so nach Themen, die mir relativ bekannt vorkommen. Das ist nicht immer ganz so einfach, aber letzten Endes immer noch eine schöne Sache, dass wir hier auch so einfach und viel gründen können. Bevor wir jetzt auf dein persönliches Investitionsverhalten wechseln, eine letzte Frage zum eigentlichen Unternehmertum. Wenn da jetzt jemand herangeht und auch in jungen Jahren ist, so wie wir es jetzt auch sind und so richtige Gründerlust hat, was würdest du ihm als Tipp, als Rat mit auf den Weg geben?
Leute ansprechen, die das schon geschafft haben und dann seine Idee einfach umsetzen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Ideen dran scheitern, dass sie einfach nicht umgesetzt werden. Und ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich ja Leute, die schon selbstständig sind oder selbstständig waren, einfach angesprochen habe, mir von denen, mit denen ins Gespräch gekommen bin, hey, was lief gut, was muss ich beachten? Und dann einfach meine Idee umsetzen, Ärmel hochkrempeln, hinsetzen und ja, das Ganze in Angriff nehmen.
Okay, sehr schön. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Rat. Den würde ich und werde ich auch so 1:1 unterstützen, so weitergeben. Und denke mal, das ist auch ein Rat, den kannst du so jeden halt mit auf den Weg geben, weil es ist halt einfach so, häufig werden sich sehr viele Gedanken um Themen gemacht und eigentlich kommst du dadurch halt nie um die Umsetzung und wahrscheinlich ist schon so ein oder andere wirklich tolle Idee niemals umgesetzt worden. Jetzt wechseln wir ein bisschen vom Diff-Timer zu deiner ganz persönlichen Anlagestrategie. Mhm. Was war denn für dich damals ausschlaggebend, dass du gesagt hast, so Aktienbörse, das ist ein interessantes Thema, das will ich jetzt machen?
Mhm. Bei mir war es tatsächlich auch letztendlich der berufliche Hintergrund. Und zwar habe ich ein BWL-Studium gemacht mit Fachrichtung Banking und habe mich dann hier, ja, gezwungenermaßen ist jetzt vielleicht falsch, aber habe mich hier einfach im Studium auch mit dem Thema Wertpapiere, Börse, Aktien und so weiter auseinandergesetzt und habe dann ja während dem Studium relativ am Anfang schon gleich festgestellt, hey, das ist ein cooles Thema, das interessiert mich, da will ich mich auch privat mit beschäftigen. Und ja, das hat dann angefangen mit so Themen neben der Vorlesung, dass ich mal so ein Planspiel gemacht habe irgendwo und dann einfach aber irgendwann gesagt habe, hey, ich nehme jetzt mal einfach Geld in die Hand, suche mir eine Aktie raus und investiere dieses Geld da einfach mal. Und da habe ich dann ja gute Erfahrungen letztendlich mitgemacht gehabt, habe gemerkt, mir macht das Thema Spaß, ich finde es interessant und so kam dann einfach eins zum anderen, genau, dass sich das einfach immer weiterentwickelt hat bei mir und habe mich dann immer weiter spezialisiert, auch im Studium, als man dann irgendwann seine Vertiefungsrichtung wählen konnte, habe ich mich dann auch, gab es für mich gar keine andere Überlegung. Das war für mich auch klar, ich gehe in Richtung Wertpapiere. Genau, und so hat sich das Ganze bei mir entwickelt gehabt.
Okay, sehr spannend natürlich. Jetzt und gerade bei dir stellt sich mir diese Frage noch ein bisschen mehr als bei anderen. Ich stelle die Frage ganz gerne im Podcast in den Interviews, weil ich das immer für sehr interessante Antworten dann auch halte, was dann kommt. Wie reagiert denn dein persönliches Umfeld darauf? Und vielleicht nehmen wir mal die Leute, die nicht am Diff-Timer mitarbeiten, also so Familie, Freunde, Bekannte, darauf, dass du an der Börse tätig bist?
Gute Frage. Also es ist sehr, da gibt's sehr geteilte Meinungen, glaube ich. Also es gibt viele, die sagen, hey, cool, erzähl mir mehr darüber. Das finde ich interessant, weil ich glaube, mittlerweile ist auch bei denen, die sich wirklich extrem gegen die Themen Bank- und Geldanlage sträuben, ich glaube, mittlerweile ist auch bei denen angekommen, dass es nichts mehr am normalen Zinsmarkt zu holen gibt. Und ja, wie gesagt, also sehr geteilt. Manche sagen, hey, cool, das ist interessant, erzähl mir mehr darüber. Aber es gibt auch viele, die sagen, puh, da lasse ich eher die Finger davon, da ist dann spielt dann so ein bisschen diese, sag mal, die deutsche Mentalität ein bisschen mit, wo viele einfach sagen, hey, ich hab Angst davor, da könnte ich doch Geld verlieren und solche Themen dann einfach, also sehr zwiegespalten.
Ja, da geht's ja wahrscheinlich wie den meisten von uns, vielleicht hilft es bei dir so ein bisschen dabei, dass du dann immer noch sagen kannst, du hast das Ganze studiert und vielleicht sieht das ein bisschen besser aus. Aber nachdem du das jetzt auch studiert hast, interessiert die Zuhörer sehr, was ist denn so dein Depot? Wie ist das aufgestellt? Was hast du da so drin? Sind das Aktien, Anleihen, Rohstoffe? Sind das eher ETFs, Kryptowährungen, P2P, Immobilien? Worin investierst du?
Bisher sind fast ausschließlich Aktien, fast ausschließlich Aktien. Hat einfach den Hintergrund, dass ich, ja, ich habe so eine kleine oder große, ja, Watchlist mit Unternehmen, wo ich gesagt habe, an diesen Unternehmen wäre ich gerne beteiligt und da die noch nicht abgearbeitet ist, gibt es momentan auch noch relativ wenige andere Investitionen. Das heißt, bei mir ist es so grob zwei Themen. Also eines sind Aktien bzw. Aktienfonds und das Thema Immobilien, wo ich auch langsam so nach und nach angefangen habe und habe mich zunächst im Bereich Aktien auf Unternehmen spezialisiert. Ich hatte es vorhin, glaube ich, kurz gesagt gehabt, die eine hohe Dividendenrendite haben oder von denen ich auch in Zukunft einfach ausgehe, dass die auch in schlechteren Zeiten ihre Dividende auszahlen. Genau, also das sind so, hat sich eigentlich mit meinem, seit ich angefangen habe, immer so rauskristallisiert, dass ich ja eigentlich fast nur Unternehmen kaufe mit einer hohen Dividendenrendite, um mir, wie gesagt, so ein bisschen, ich sag mal, so ein passives Einkommen irgendwo aufzubauen. Und genau, ja.
Okay, das klingt sehr spannend. Also Einkommensinvestitionen sind ja ganz cool. Und wenn die Dividenden dann so aufs Konto prasseln, ich persönlich finde das ja auch eine ganz tolle Sache, die mir sehr stark auch gerade in den Anfangsmonaten dabei geholfen hat, am Ball zu bleiben. weil das doch ein sehr schönes Gefühl ist und auch gut für die Psyche ist, wenn man dann sieht, aus dem Geld, was du ausgegeben hast und nicht für Quatsch ausgegeben hast, kommt auf einmal Geld zurück. Diese Dividendenaktien, du hast ja jetzt schon gesagt, du schaust auf eine gute Dividende. Wie wählst du die denn im Detail aus? Also worauf schaust du vielleicht noch? Was ist dir dabei wichtig bei der Aktienauswahl?
Also ich sage mal, die Dividendenrendite ist nur das einzige Kriterium. Für mich ist das Thema Dividendenrendite ein Kriterium. Dann haben wir einfach das Thema, schütten die oder wie lange schütten die schon aus? Also ich sag mal, Stichwort Dividendenaristokrat nach Möglichkeit. Dann schaue ich mir aber einfach auch an, hey, ist das überhaupt ein gesundes Unternehmen? Das trifft nicht immer auf alle Unternehmen zu, die ich kaufe, aber wo gehen die Megatrends hin? Profitiert das Unternehmen, das ich da kaufe, langfristig davon? Genau, das sind so die Themen, worauf ich vor allem achte.
Ja, wunderbar. Das klingt doch sehr gut. Jetzt hast du vorhin aber auch schon gesagt, du hast eine relativ lange Watchlist. Und ich frage ganz gerne, ohne dass wir hier jetzt irgendeine Art von Anlageberatung machen, wir sprechen hier einfach unsere persönliche Meinung aus. Aber wenn du dir jetzt gerade auch die Corona-Zeit anguckst, dann ist für viele natürlich sehr interessant, was könnte ich kaufen und was doch eher nicht. Hast du da etwas, was so in Richtung Aktientipp geht, so eine richtig heiße Aktie, bei der du dir denkst, ja, das könnte meine nächste Aktie im Depot sein?
Also tatsächlich jetzt die letzten Tage konnte ich nicht widerstehen, die letzten Wochen, zieht sich jetzt schon ein bisschen länger, konnte ich nicht widerstehen bei der Royal Dutch und bei der Imperial Brands. Ja, ich persönlich habe es gerade gesagt gehabt, ich schaue auf verschiedene Kriterien und auf meiner Liste stehen dann meiner Meinung nach relativ konservative Unternehmen auf der jetzt weiter oben. Ich sag mal als Beispiel eine Unilever oder ja, muss man mal schauen, wo jetzt die Kurse demnächst mal hingehen. Ich meine, wenn es nochmal einen Rücksetzer macht, wäre für mich auch mal eine Visa, die hat zwar eine etwas niedrigere Dividendenrendite, aber sowas oder eine Microsoft wäre für mich auch mal interessant.
Okay, auch wieder sehr spannende Unternehmen. Gerade Royal Dutch Shell, Imperial Brands sind auch Unternehmen, die bei mir im Depot im Moment noch sehr stark gewichtet sind, was bei der Dividende natürlich auch ja nachvollziehbar ist und sehr viel Spaß machen kann. Bei dem Rücksetzer glaube ich persönlich ja, so die 9 Euro werden wir bei Shell jetzt wohl nicht nochmal sehen, aber das ist so ein persönliches Gefühl. Aber die habe ich leider nämlich auch verpasst. Jetzt haben wir schon so ein, zwei Aktien besprochen. Wie viele Aktien holst du denn prinzipiell so in dein Depot rein? Also gibt es da so ein Maximum und ein Minimum an Aktien, das du für deine Diversifikation und deinen Wohlfühlfaktor brauchst?
Für mich, also es gibt relativ viele Unternehmen, wo ich gesagt habe, da würde ich mich gerne beteiligen. Von daher, also ich möchte jetzt nicht mein Depot unendlich ausweiten, aber ich sage mal, irgendwo so eine Richtung sind bei mir irgendwo 30, 35 Unternehmen, sage ich mal. Sowas in der Größenordnung.
35 Unternehmen klingt nach einer sehr schönen Depotgröße, die man auch immer noch gut im Auge behalten kann. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage und die ist auch meistens sehr interessant. Es geht nämlich um dein größtes Learning, also das du an der Börse schon mal gemacht hast. Hast du da tatsächlich schon mal so einen Fehler gemacht, bei dem du dir denkst, oh shit, was ist denn da passiert? Oder vielleicht auch eine Erfahrung in die andere Richtung, also eine sehr positive Erfahrung, wo du sagen kannst, hey, das war jetzt so ein Learning, bei dem es wirklich Klick gemacht hat?
Ich habe also jetzt so dieses, ich sag mal, so ein Negativ-Learning, wenn ich es mal so formuliere, gab es bisher tatsächlich noch nicht bei mir. Ich glaube, es liegt mit daran, dass ich jetzt keine, ja, ich sag mal, hochspekulativen Unternehmen kaufe oder bisher gekauft habe, sondern ja, eher etwas, in der Regel etwas konservativere Unternehmen und habe jetzt dann aber die Erfahrung gemacht, dass ich zum einen über regelmäßiges Sparen, aber zum anderen auch, glaube ich, dass ich davon jetzt einfach profitieren werde, wenn ich zum Beispiel eine Royal Dutch als Beispiel nehme, die ja jetzt relativ deutlich an Wert verloren haben, glaube ich, dass man hier durch das günstige Nachkaufen und nicht in Panik verfallen, davon einfach langfristig extrem profitieren wird.
Ja, das hoffe ich natürlich auch mal, weil ich habe ähnliche Unternehmen wie du tatsächlich auch im Depot und werde mich da in Zukunft wahrscheinlich auch sehr freuen, dass die Kurse da nach oben gehen und weiterhin schöne Dividenden kommen. Wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende dieses Interviews und daher kommt noch die Frage, als du dich dann angefangen hast, an der Börse zu informieren, haben dir da so die ein oder anderen Bücher tatsächlich weitergeholfen, die du den Hörern noch empfehlen kannst?
Dadurch, dass ich relativ viel auch im Studium dazu gemacht habe, habe ich ja relativ wenig nur zum Thema oder relativ wenige Bücher, die nur das Thema Aktien behandeln, gelesen. Was ich aber unabhängig davon, was ich denke, was mich persönlich viel weitergebracht hat, war die Buchreihe von Robert Kiyosaki, die Rich Dad Poor Dad Bücher. Die fand ich richtig gut, die habe ich alle gelesen. Aber wie gesagt, so ein Aktienbuch, nenne ich es mal, an sich, gab es relativ wenig, was ich da gelesen habe.
Okay, mit den Büchern von Robert Kiyosaki hast du da auf jeden Fall schon mal sehr schöne Bücher mit erwähnt. Wer das Ganze vielleicht sich nochmal angucken möchte von der Zuhörerschaft, der findet das neben dem Link zur DivTimer-App auch noch in den Shownotes, also einmal den Link auch noch zu den Büchern. Wer eher so der Hörbuch-Fan ist, das Ganze gibt es im Moment auch noch zu großen Teilen kostenfrei auf Spotify und auf Deezer. Also vielleicht ist das auch interessant. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Interviews. Ich freue mich ganz doll, dass du heute hier warst und hoffe auch, der ein oder andere konnte den ein oder anderen Mehrwert aus diesem Interview mitnehmen. Und das letzte Wort des Interviews gebührt dir.
Ja, vielen Dank, Mirko, dass du uns und mir hier die Möglichkeit gegeben hast, uns mal ganz kurz vorzustellen. Hat mich sehr gefreut, hier dran teilzunehmen. Also vielen, vielen Dank. Ja, und für alle, die irgendeine Frage zu DivTimer haben, können sich jederzeit gerne an uns oder an den Support wenden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unsere App einfach mal ausprobiert. Für jeden Kunden gibt es eine kostenfreie Testwoche, innerhalb der die App jederzeit wieder gelöscht werden kann, wenn sie nicht gefallen sollte. Gerne einfach ausprobieren und für Rückmeldungen oder Rückfragen einfach auf uns zukommen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Ja, sehr schön. Gut, damit machen wir auf das heutige Interview auch einen Deckel drauf. An alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanzilluminati Podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.